Hallo Heiko.
Hi Daniel.
Heute knüpfen wir an die letzte Folge an, wo wir GPT-Tipps für dein Business gegeben haben. Und heute geht es hier nochmal wirklich ins Eingemachte, ein bisschen fortgeschrittenere Strategien. Auch das, wo Heiko und ich mal so ein bisschen testen und hier sicherlich auch die ein oder andere Anregung für dich haben, dein Business hier zu optimieren. Bevor wir damit loslegen, einmal kurz zum News-Teil. Und zwar, ja, wir haben eine
OpenAI, genau.
Genau.
OpenAI ist unser Thema mal wieder. Und man müsste jetzt dieses Set from Bone einspielen irgendwie, oder? So ChatGPT 4.5. Irgendwie die Begeisterung hält sich überall ein bisschen in Grenzen, oder sehe ich das falsch?
Also die Titel, die ich gesehen habe, so, also ich habe dir auch den Link geschickt, wo es sogar auch gestreamt wurde gerade, und das war wirklich irgendwie ein bisschen eine Ernüchterung. Ja, also da war irgendwie so der Pitch: Ey, es ist eigentlich alles schlechter geworden, aber die Texte, die da rauskommen, die kommen schneller raus und die sind ein bisschen leserlicher. Das war irgendwie so das Resümee, was ich da mitgenommen habe. Oder hast du es noch mal anders vernommen? Also die Leistung ist nicht größer.
Ja, also ist natürlich auch nur 4.5, aber die Frage ist natürlich jetzt schon, also mein Gefühl ist so ein bisschen, dass jetzt halt ChatGPT ist vorgeprescht, die anderen holen auf und wir kommen jetzt irgendwie in diesen Bereich, wo es nicht mehr Schlag auf Schlag und nicht mehr Verdopplung und so weiter geht. Das ist jetzt, glaube ich, gerade so diese Phase. Also irgendwie so easy, wie wir vielleicht gedacht haben, dass es jetzt einfach immer geiler, immer besser, immer schneller geht. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt gerade alles ein bisschen abflacht.
Denn hast du dieselbe Meinung, die Christian schon die ganze Zeit hat? Und ich habe hier mit Christian, also Christian, der Geschäftspartner von mir, mit dem ich Quenten betreibe. Und der ist die ganze Zeit da schon skeptisch. Und auch hier jetzt mal ein kurzes Feedback zum Thema, wie gut ist Programmieren aktuell damit? Selbst wenn man an die besten Tools rangeht, die ganz viel verstehen sollen, die Geld kosten, wo man sich Zeit nimmt mit zwei Programmierern, die wirklich Ahnung haben, und die Antwort ist aktuell die: Das kannst du alles nicht gebrauchen, sofern es ein bisschen komplexer wird. Also kannst du einzelne Funktionen machen oder vielleicht auch mal ein kleines Feature oder vielleicht auch mal einen Graphen oder sowas. Aber so richtig so sagen, so hey, bau mir jetzt mal ein neues Quentenfeature. Ich hätte jetzt gerne mal eine Schnittstelle zu HubSpot. Da sind wir noch nicht und es sieht auch nicht so aus, dass wir da kurzfristig sind. Und das geht natürlich Hand in Hand mit dem, was du gerade sagst und auch mit der Befürchtung, die ja vor einem halben Jahr schon viel größer da war, wo wir dann aber doch nochmal einen Sprung erlebt haben, dass man sagt, irgendwann kannst du so viel mehr Rechenpower, so viel mehr Informationen reinpacken. Das, was wir an mehr Ergebnis haben, ist hier nur noch marginal und es steht so ein bisschen...
Ist es nicht sogar schon so, dass jetzt teilweise Texte erst generiert werden und dann wieder eingelesen werden, weil einfach das Material, das Internet ist jetzt einmal durch sozusagen, ist ausgelesen im Internet und das war natürlich smart und vielleicht nicht fair, aber es ist passiert. Aber jetzt fehlt ja quasi so der nächste Step letzten Endes, oder?
Ja, kann man sich so sagen, so bei bestimmten Sachen, wie wichtig sind die Informationen aus dem Netz und das, was da noch selber antrainiert wird. Aber es ist auf jeden Fall mal ein kleiner Dämpfer, der hier so ein bisschen reingekommen ist und schon so ein bisschen Ernüchterung reingebracht hat, ne?
Ja, die Frage ist, wie es weitergeht jetzt hier. Es ist auch, glaube ich, ganz interessant jetzt zu beobachten, was Microsoft macht. Haben wir auch schon diskutiert, dieses Spannungsfeld Microsoft und OpenAI ist ja super seltsam und für beide sehr, sehr wichtig. Ich habe gelesen, dass Microsoft sich zurückzieht zum Teil aus diesem Stargate, aus diesem Megaprojekt, die 500 Milliarden, wir erinnern uns, die mit Trump announced wurden, dass sie da schon ein bisschen auf Abstand gehen. Also bleibt auf jeden Fall interessant, wie es da weitergeht in dieser Welt.
Ja, ich habe noch einen kleinen News-Teil, der jetzt auch wieder nicht weltbewegend ist, ja, aber es muss trotzdem erwähnt sein. Du hast es vielleicht schon gesehen, in deinem ChatGPT-Account findest du jetzt den Zugang zu Sora. Heiko und ich, wir haben da schon vorher mal versucht, mit irgendwelchen VPN-Services draufzukommen und je nachdem, welchen Service man genutzt hat, ist man ein bisschen weiter gekommen, aber final hat es nicht funktioniert. Was ist Sora? Das ist quasi die Videoerstellungs AI von OpenAI und ich habe ein paar Versuche gemacht. Also was probiert man mal als erstes, wenn man so einen Podcast hier macht? Lass uns auch mal ein Intro oder sowas dafür machen. Das hatte ich probiert. Und es sind halt diese üblichen Probleme da. Und das waren irgendwie bei allen möglichen Tests diese Rechtschreibungsschwäche. Ja, also kommt irgendwas und es sind halt einfach Rechtschreibfehler drin. Und das macht
sehr interessant. Also in dem Moment, wo du, glaube ich, irgendwelche Grafiken, Logos brauchst, kannst du es vergessen. Es geht halt eher um irgendwelche abgefahrenen Szenarien, Leute, die sich verwandeln, irgendwas, so Zeug kann das. Also Spielerei, würde ich sagen, oder?
Und für diese Spielerei, ich glaube, das macht, wenn man da Verwendung für hat, je nachdem, wo man unterwegs ist, hat man das ja, dann ist das wirklich beeindruckend, was da rauskommt. Also auf Sora nur mal auf Erkunden gehen und mal schauen, was andere da so machen. Also es ist schon, die Videoqualität ist beeindruckend und eben wie du sagst, kannst halt alles irgendwie per Video darstellen, was vorher in der realen Welt absolut unmöglich ist. Wir haben auch noch ein weiteres Feature, was jetzt seinen Weg in ChatGPT gefunden hat, zumindest für uns hier mit dem mittleren Account. Das ist die Deep Research Funktion. Wir hatten schon mal angesprochen und da kommen wir zum späteren Teil noch zu, wo ich noch so ein bisschen meine Erfahrung mal teile, aber dieses Deep Search, Deep Research, tiefe Forschung, die Grundidee ist immer das gleiche und zwar: Man stellt eine Anfrage und anstatt, dass nur auf das vorhandene Wissen zurückgegriffen wird und ein bisschen, ich sag mal, Reasoning gemacht wird, werden hier, das meiste, was ich gesehen habe, waren 160 Webseiten, die in einem Vorgang von mehreren Minuten besucht und ausgewertet werden. Und man ist hier wirklich in der Lage, man hat auf jeden Fall eine weitere Superpower, wenn es um die Einholung valider Informationen ist, ne? Hattest du schon mal probiert?
Mit Deep Research nicht wirklich, mit größeren Textmengen per Links ja. Aber nicht speziell mit dem dezidierten Tool.
Man kommt ja immer mehr dazu rein, dass man sich auch selber überlegt, welches Modell benötige ich jetzt auch für welchen Fall. Und dieses Deep Research braucht man eben nicht für eine normale Frage. Das ist eher sowas wie, ich brauche eine größere Auswertung zu dem und dem Markt in dem und dem Land historisch auf die letzten 10 Jahre und schau mal, was du da machen kannst. Oder irgendwelche Wettbewerbsanalysen. Da kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt noch zu. Aber es gab noch ein bisschen News aus dem Rest der AI-Welt.
Genau, der Rest der Welt versucht auch aufzuholen. Amazon hat ja lange, hieß es lange, wann kommt hier deren AI, was auch immer. Es ist jetzt zumindest in den USA gelauncht. Alexa Plus heißt das Ganze, also setzt auf deren Alexa auf. Sorry, wenn ich jetzt irgendwelche Geräte gerade getriggert habe bei den Zuhörern. Also da setzt drauf auf, es geht sehr stark halt in Alltagsnutzung, weck mich morgens um 7 auf mit der und der Musik und solche Geschichten, kostet auch wieder die $20, aber natürlich ist Amazon, wenn du Prime-User bist, ist es enthalten. Also wieder das übliche Spiel bei Amazon wird damit bei Prime mit reingepackt, weil da packen sie ja alles mit rein letzten Endes. Ist, glaube ich, jetzt für uns, für das die Business-Nutzung nicht super interessant. Es sei denn, man hat vielleicht wirklich ein Tool, was an Alexa schon dranhängt sozusagen. Und ansonsten Google beobachte ich gerade, die machen intensiv Podcast-Werbung. In meinen ganzen Podcasts machen alle Google aktuell, witzigerweise, also Gemini-Werbung. Und da, das ist vielleicht interessant zum Beobachten auch, das Feature, was die alle jetzt pushen, ist halt mit Gemini ganz normal reden. Hin und her unterbrechen, Rückfragen stellen, also normale Kommunikation. Ein Beispiel war Bewerbungscoaching, was ich jetzt nicht blöd finde. Also wenn du zum ersten Mal Bewerbungsgespräch hast und ich weiß, wie mache ich das, dann kannst du mit dem Ding mal eine halbe Stunde quatschen und das ist, glaube ich, durchaus interessant. Aber eben auch hier nicht die tiefe Nutzung, sondern eher so das für die Masse halt.
Also man hat da ja, wenn man sich dabei erwischt, mit so einer AI zu sprechen, ich hab so ein komisches Gefühl, wenn ich so diese Sprachfunktion benutze und meine Frau kommt rein, ist irgendwie so irgendwie, was ist komisch, ja? Also das hat doch irgendwie so einen gewissen komischen Charakter, aber es ist krass welche Möglichkeiten damit eröffnet werden. Ob das für viele Sachen die Hauptkommunikationsquelle ist, weiß ich nicht, weil man ist so viel schneller mit Text, wenn du es so vergleichst. Wenn
naja,
du
du und wir
ja,
sind schneller. Wir reden, glaube ich, jetzt, wir müssen wieder hier gucken. Ja. Apple und Google spielen ein anderes Spiel. Die wollten auf ihren Smartphones, dass du Knopf drückst und mit dem Ding labern kannst. Das ist das Endergebnis, das Ziel.
Und das wird auch bei vielen Sachen der eingängliche Trigger sein, wo wir nachher bei unseren Tipps noch dazu kommen. Ja, mal die Frage in die Runde. Die passt an dieser Stelle noch nicht ganz. Aber vielleicht seid doch mal an dieser Stelle so nett und hinterlasst uns mal einen Kommentar und auf jeden Fall ein Like da, egal auf welcher Plattform. Wir sind jetzt übrigens auch auf allen möglichen Plattformen vertreten, auch schon seit längerem. Ja, wir strahlen natürlich auf YouTube aus, aber du hörst uns vielleicht jetzt auch auf Spotify, auf Apple. Und wo sind wir noch zu finden?
Hattest du da noch mehr? Überall, wo Podcasts veröffentlicht werden. Ja, genau. Also bitte das Äquivalent von 5 Sterne geben, please.
Genau.
Oder schweigen, eins von beiden, bitte. Also 5 Sterne, Daumen hoch, die üblichen Sachen, die helfen uns, alles andere hilft uns nicht.
Du hast ein Triggerwort gesagt, Bewerbungscoach, und ich glaube schon, dass da auch eine Menge passiert. Überleg mal, wie cool du damit eventuell einzelne Verkäufer in deinem Team ausbilden kannst, wenn du auch da sagst, hey, das ist so dieses das große Drumherum und am Ende muss das sein. Ja, also da kann man dann ja auch mit Workflows bestimmt auch irgendwelche Tests machen und solche Sachen. Also wir kommen da in eine sehr interessante Welt rein. Du hast so ein bisschen so die Google-Trends mal durchforscht und wir stellen uns ja auch immer die Frage, ne, es gibt so viele Modelle und was und wer macht hinterher das Business? Das ist noch immer die Frage.
Also für die Masse ist tatsächlich GPT ist das Tool. Ganz klar. Es gibt sogar eine DeepSalt, Grok ist ein bisschen aufgepoppt, vor 2 Wochen schon wieder weg. DeepSeek ist aufgepoppt natürlich vor 4 Wochen oder was auch immer es war. Gemini, so langsam kommt es, aber irgendwie 60-70% der Suchanfragen zu dem Thema sind halt ChatGPT nach wie vor. Relativ stabil auch. Und das ist ja, glaube ich, auch die gefühlte Wahrnehmung, die man so hat, dass die einfach geschafft haben durch das Vorpreschen, dass ChatGPT ist gleich AI hat für viele.
Und auch wenn man andere Tools mal testet und man ist schon so ein bisschen in den Gewöhnungsmodus hineingekommen und man hat Vergleiche da, also was Interface angeht, wo man sich jetzt nochmal drüber streiten soll, aber das, was, ich sag mal, an Zufriedenheit dabei rauskommt, sind die meiner Meinung nach auch vorne. Und wenn man sich mit dem Thema AI beschäftigt, dann braucht man halt einen OpenAI-Account als Basis. Ja.
Die Überleitung? Fast perfekt, weil genau dazu wollen wir kommen. Also weitere ChatGPT-Hacks für euch, für die Nutzung im Business vor allem. Wir haben noch ein paar Sachen rausgeschrieben. Ich fange mal mit was Einfachem an, was ein bisschen nochmal draufsetzt auf das Thema mehr Kontext geben etc. Es gibt viele Möglichkeiten, die Tools zu nutzen, ChatGPT oder andere, um Inhalte zusammenzufassen. Ich habe hier einen riesen PDF, habe keinen Bock, das zu lesen, lass es mir zusammenfassen. Hier hilft es auch schon von Anfang an, bei dem fasst mir diesen Content zusammen, auch wieder das Ziel im Auge zu haben und auch wieder mitzugeben, wofür möchte ich das nutzen? Ist es für meine Recherche? Ist es für einen Businessplan? Was auch immer. Also ich sollte idealerweise gleich mitgeben, wofür ich das nutze, dann wird die Zusammenfassung in der Regel besser als nur quasi, als eine Zusammenfassung. Das ist ein kleiner Tipp. Nochmal von letztem Mal Erinnerung, wir sparen sehr viel Zeit mit den Tools, von der Zeit ein bisschen was investieren in halt die Prompts, dass die nicht super, nicht allzu basic sind. Und das ist eine Möglichkeit in diese Richtung.
Wie gesagt, ja auch nochmal der Hinweis von mir aus letzte Video, du hattest das auch schon da erwähnt, dass es total Sinn macht, sich eine eigene Datenbank anzulegen, dass man sagt, okay, man muss jetzt nicht für jede Idee einen eigenen GPT anlegen und den programmieren, sondern für gewisse Sachen, da reicht es halt, wenn man sich die Prompts, also die Textbefehle hier nochmal separat abspeichern kann. Ich hatte mal ein bisschen in den letzten 2 Wochen so die ersten Kontakte mit Deep Search, tiefe Forschung, Deep Research, die heißen bei allen Tools immer so ein bisschen anders und öffentlich zugänglich, zumindest dann nach 2 Tagen, war Grok 3, also das Modell von X beziehungsweise Twitter, Elon Musk, was rausgebracht wurde und diese Funktion gleich mit drin hatte, Perplexity, ich weiß gar nicht genau, kam es irgendwie vorher oder nachher, aber ungefähr in der Wahrnehmung zur gleichen Zeit. Perplexity.ai, vielleicht auch mal ein sehenswertes Tool, insbesondere wenn man sich News reinziehen will. Also die vermischen ein bisschen diese sowas ähnliches wie Newsfeed mit AI-Funktionen. Und auch hier in diesen beiden Tools hatte man schon Deep Research. Und damit habe ich gespielt, weil ich habe immer in meinem Kopf, wie wertvoll Daten sein können. Also wie wertvoll kann eine Studie sein zum Thema Private Equity im Bereich der Schädlingsbekämpfer in den USA? Das ist eine Studie, die kannst du dir kaufen von irgendeinem Lieferanten, aber da zahlst du für so eine Studie Tausende von Euro. Ja, und hier reden wir noch. Genau, das hast du damit richtig erwähnt, ja, eben noch. Das bedeutet also im Umkehrschluss, wir haben jetzt alle einen nochmal wieder besseren Wissenszugang, wenn es darum geht, eventuell auch fürs Business oder für was auch immer irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Denn im Vergleich zu der normalen Suche, wo, ich sag mal, das vorhandene Wissen durchsucht wird, vielleicht noch 1, 2 Webseiten und ein bisschen Reasoning, ein bisschen Erklärung, wird bei so einem Deep Search eine minutenlange Suche angeschoben. Und ich habe dort gesehen bis zu 30 Seiten, aber auch bis zu 160 Seiten und einer 10 Minuten lange andauernden Suche mit sehr interessanten Ergebnissen. Womit habe ich getestet? Ja, ich habe vielen Sachen so ein bisschen getestet und übrigens mal so, das Feedback zu den einzelnen Tools. Grok 3 macht meiner Meinung nach da nicht so einen guten Eindruck, was das Ergebnis ist, was hinterher ausgeworfen wird. Nicht, dass da auch genug gesucht wird oder vielleicht hätte ich dort zur Korrektur besser darstellen sollen, wie ich meine Ausgabe haben will. Das habe ich in dem Prompt vielleicht nicht gut genug gemacht. Bei Perplexity war ich beeindruckt, wie es funktioniert hat und kann übrigens zu ChatGPT kaum Unterschied feststellen in dem Sinne. Was habe ich gemacht? Wir haben ja eine CRM-Lösung, eine Software für Newsletter, Marketing und Automation und ich habe mittels tiefer Recherche eine Wettbewerbsanalyse gemacht und habe quasi die Frage in den Raum gestellt, was für Schwächen haben unsere Wettbewerber, wo wir angreifen können, die eventuell wechselwillig sind. Ja, das ist ja absolut legitim. Wir sehen ja auch bei uns, also übrigens, wir ziehen quasi von allen Usern ab. Aber wir sehen ja, wo wir die größten Flüsse haben und so weiter. Und das hat mich natürlich interessiert. Wie sehen wir im Wettbewerb aktuell aus und wo hätten wir gewisse Chancen? Das war die Frage. Ergebnis war, Brevo, limitierte Automatisierungstiefe, Everlaunch, so eine Enterprise-Lösung, mangelnde Integration und veraltete Architektur. Ich muss sagen, das hier ist nicht meine persönliche Äußerung, sondern das, was bei der Suche da rauskam. Ja, bitte keine Abmahnung, lieber Herr Avalanche. Also ich gebe hier nur wieder, was dabei rauskommt, was nicht stimmen muss. Ich habe mich bei Avalanche noch nie eingeloggt. Mailchimp, Kostenexplosion und Komplexibilität bei der Automatisierung, da stimme ich zu. Active Campaign, unausgereifte internationale Unterstützung. Also ergo, wenn du nicht gerade in den USA bist und einen Active Campaign Account hast, dann ist das vielleicht nicht so gut. Kam so ein bisschen so der Tipp, hey, strategische Fokussierung auf Brevo und Mailchimp-Kunden würde ich im Moment gar nicht teilen. Ist überhaupt gar nicht unsere Ausrichtung. Ja. Wir wollen ein bisschen mehr nach CRM raus. Aber ich will dir nur mal zeigen,
das wäre die Frage, diese 4, kommen die jetzt von dir oder kommen die von dem
System? Reinweg, von dem System. Okay. Ich sag mal, die Antwort auf die erste Frage, die ich gestellt habe, und da war dann halt so, hey, es gibt diese 4 mit den und den Schwächen, ich empfehle dir, konzentriere dich auf die 2. Ja, dann habe ich eine weitere Frage gestellt. Ich habe gesagt, wir haben Account bei Build With, also gebaut mit.com, übrigens auch eine ganz interessante Webseite, wo man sehen kann, wie viele Kunden gewisse Software-Tools haben oder welche Webseite welche Tools benutzt und so weiter. Und die haben, da kann man sich lange Listen ausgeben lassen, und diese Listen haben einige Zusatzinformationen wie Umsatz, Anzahl Mitarbeiter, sofern die verfügbar sind, Tech-Spend, und Traffic, glaube ich sogar noch, Website-Traffic und Social-Media-Follower, die sind das, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, hey, wir haben da einen Zugang, haben wir nicht, aber hatten wir mal kurz, das ist ziemlich teuer. Wir haben diese, ich sag mal, Unterdaten hier zur Verfügung. Also wir können uns Listen ausgeben lassen, wo wir diese Informationen haben. Anzahl Mitarbeiter, Traffic, Tech-Spend, Social-Media-Follower und so weiter. Schnittmenge sollte ich hier in dieser Liste angehen. Und dann ist die weitere Recherche passiert, wo dann genau gesagt wurde, gehe Unternehmen an zwischen 100 und 500 Mitarbeitern, sehe zu, dass die mindestens 5 Millionen Umsatz haben und auch ein bisschen Tech-Spend und dann sind das hier Kategorie 1 und so hat er das so unterkategorisiert. Übrigens mit der Fragestellung, wen sollte ich davon einen Brief senden? Ich glaube noch immer an Briefe, auch in Zeiten von vielen E-Mails und so weiter. Und wozu das dann führt, ja, da kam dann gleich die Frage, soll ich dir den Brief auch noch verfassen? Ja, verfasse mir den Brief und dann war der Brief da. Ich will nur sagen, das ist eine Recherchearbeit, wo Wochen Arbeit drinstecken eines Menschen, der noch ein ganz anderes Set von Problemen auch erzeugen kann und Daten auch nochmal anders auswertet, weil eine ganz andere Prägung da ist, als das vielleicht bei einer nüchternen Textauswertung in irgendeiner Form passieren kann. Also mein Tipp auch fürs Business, überleg mal, was man sich für Fragen stellen kann, zum Beispiel welche zusätzlichen Features man in Zukunft entwickeln sollte oder wenn man irgendeinen Service hat, welches Angebot man ergänzend dazu anbieten sollte oder welche Art von Kampagne jetzt gerade vom eigenen Service so richtig in die Wettbewerbslandschaft hineinpasst, so dass man dort eben Sachen macht, die wirklich cool sind. Also Tipp, definitiv Deep Search mal ausprobieren. Wenn man nicht die kostenpflichtige Variante von ChatGPT hat, dann findet man es auch in Perplexity und Grok. Die Anzahl der Suchen sind begrenzt, aber man kann es zumindest mal machen.
Ja. Ich habe noch einen kleinen, aber ich finde ganz, ganz hilfreichen Hack. Und zwar beim Brainstorming. Ich denke, das kennen wir alle. Wir stellen irgendwelche Fragen. Aber die Antworten, die kommen als erstes, sind oftmals ja so die simpelsten Sachen, logischerweise. Als Beispiel, ich veranstalte ein Event in den Marketingkongress, der bald stattfindet. Und ich habe mal gefragt, was mache ich an Marketing? Noch Marketingmaßnahmen. Und dann kommen halt so Themen wie, schreib deine früheren Teilnehmer an. Ja, okay, vielen Dank. Oder mach Social Media Marketing, wenn man nie gehört. Tolle Idee und so weiter. Natürlich kann man jetzt sagen, das mache ich schon, aber trotzdem kommen, finde ich, oft halt natürlich, logischerweise, es kommen erst die Standardsachen. Macht ja auch Sinn bei solchen Tools. Das, was ich gesehen habe als Hack, und das ist wirklich smart, ist folgendes. Beim Definieren der Frage, ich stelle die Frage und ich sage, Level 1 wären für mich Social Media Marketing. Level 2 wäre E-Mail-Marketing an bisherige Gäste. Und dann sage ich, gib mir bitte 5 Level 3 Ideen, sodass das System dann eben darüber hinausgeht und versucht, cleverere, smartere, nicht so Standardideen zu finden. Und das hat tatsächlich oftmals sehr gut funktioniert. Also Brainstorming, ein kleiner Tipp, einfach ein bisschen mehr Rahmen auch hier geben und die Sachen schon mal vielleicht vorweggeben, das ist Standard, das brauche ich nicht. Dann kommen Ideen, die vielleicht noch nicht klar sind.
Eine mit der Hauptanwendung, wofür ich ChatGPT benutze. Ich habe auch noch eine Richtung, mit der haben wir ja gesagt, es geht ein bisschen hier ins Fortgeschrittenere und man muss auch wissen, wo man sich eventuell auch mal Hilfe suchen kann, ja, also und wann man sich welche Aufgabe stellt. Manchmal macht es Sinn, auch strategisch ein bisschen zu warten, bis einige Tools noch mal ein bisschen weiter sind. Aber ich glaube, wir kommen langsam an den Punkt, wo man sagt, es macht schon mal Sinn, in seinem eigenen, nur mit Blick auf die eigene Produktivität, sich mal eine Woche einzuschließen und sich mit dem Thema AI-Agents zu befassen. Das Wort Agents, was meinen wir hier in diesem Kontext damit? Also du baust dir ein Tool mit Hilfe von AI und anderen Prozessautomationen, mit dem du gewisse Prozesse vereinfachen kannst. Und dort gibt es ein ganzes Set von Sachen, die sich einfach mittlerweile etablieren, wo ich denke, sie sind fast unausweichlich und es wäre total blöde, das nicht langsam auch für sich einzusetzen. Erstes Beispiel, das eigene E-Mail-Postfach im Blick halten. Ich selber gehöre, obwohl ich sehr E-Mail-Marketing-lastig bin, nicht zu den Leuten, die fünfmal am Tag in jedes E-Mail-Postfach gucken, was sie irgendwo haben, ja? Also es passiert mal, dass ich nicht reingucke. Und da sind schon schlimme Sachen passiert, weil ich nicht reingeguckt habe. Und mir sind auch schon sehr wertvolle Mails durch die Lappen gegangen, weil sie im Spam gelandet sind. Also beispielsweise, komm jetzt mal zu dem und dem Venture, zu der und der VC-Bude und pitche jetzt mal hier. So eine E-Mail habe ich dann gefunden, nachdem das Ereignis schon längst stattgefunden hat. Ja, also sprich, manchmal kommen E-Mails rein, die besonders wichtig sind. Und diese Auswertung von eingehenden E-Mails, also auch die Kategorisierung, wie wichtig ist jetzt diese E-Mail und von welchen Absendern oder zu welchen Themen interessieren mich gewisse Sachen besonders. Da glaube ich, ist es etwas Wichtiges, dass man das einmal einrichtet, dass man so ein bisschen filtert und sagt, hey, es gibt gewisse E-Mails, wo ich direkt drüber benachrichtigt werden sollte und ganz viele eben auch nicht. Und vielleicht können sogar einige schon komplett automatisiert beantwortet werden. Mit welchen Tools man das macht, sehen wir noch hier. Also Gemini bietet das ja meinem Verständnis nach alles an. Getestet habe ich es noch immer nicht. Aber ne, zum Kickoff von sowas steht irgendwann bei mir persönlich an und ich werde das machen. Thema Terminvereinbarung. Auch hier kann man sich Terminvereinbarungs-Agents bauen, die auch per E-Mail komplett kommunizieren können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich möchte mit der Person einen Termin machen, dann kann ich mir einen Workflow bauen, wo ich nur einmal in Siri oder in irgendein Telegram-Chatfenster oder sowas reinspreche, hey, sende Heiko mal meine Terminvorschläge für die nächste Woche. Und dann passiert dieser ganze Ablauf einfach komplett automatisiert. Und er wird auch bald automatisiert auf der anderen Seite passieren. Denn Heiko wird irgendwann auch seinen Terminagent haben. Und das wird einer mit der ersten Sache sein, die logisch sind. Deswegen glaube ich übrigens auch nicht an Geschäftsmodelle in diesem Bereich hier Terminvereinbarung. Ich glaube, da schnappt sich Google oder sowas. Das macht alles keinen Sinn. Vereinfachung von Prozessen. Ja, also zum Beispiel von Sprachnachricht zu einer E-Mail oder von Sprachnachricht zu einem E-Mail-Newsletter. Auch das sind Sachen, die sind denkbar, wo man unterwegs ist, nicht die Zeit hat, irgendwie viel zu schreiben und man hat eine Info, die mal eben rausgehen muss. Da kann ich mir was bauen, wo ein einfacher Sprachbefehl dazu führt, auch mit Hilfe von mehreren Agents oftmals, dass da hinterher ein Newsletter erstellt wird, der sogar versandfähig ist und der eventuell sogar gleich versendet werden kann. Und damit meine ich Newsletter an die eigene Liste oder wie gesagt eine E-Mail an eine einzelne Person. Ein Tool, was mir dabei immer wieder, immer häufiger vorkommt, ist n8n.io, n8n.io. Witzigerweise eine Firma aus Berlin. Ja, ich habe überlegt, ob man die mal anschreibt und auch nach einer Schnittstelle fragt. Aber hiermit kann man eben genau solche Prozesse machen. Die tun sich alle nicht so viel. Das ist irgendwie so gefühlt wieder wie Make oder Zapier. Es ist so diese Kategorie. Aber was Interface angeht, ist es ein bisschen mehr AI-First Charakter bei denen. Und es gibt immer mehr Leute, die dazu Tutorials machen. Und da kann man sich genau solche Sachen bauen. Steht bei mir auf jeden Fall in Zukunft an.
Ich habe noch einen weiteren Tipp zum Thema Kontext. Also wir haben ja schon gesagt, gibt der Maschine möglichst viel Kontext. Problem ist natürlich dann am Ende, dass ich mit jedem Befehl hier, weiß ich nicht, 20 Seiten erstmal rüberkopiere an Kontext. Zum Beispiel könnte man ja auch als Kontext geben, dass es ein Beispieltext von meiner Schreibe, dass man reingeht. Man kann das mit Custom GPTs lösen, das ist eine Möglichkeit. Für viele ist das vielleicht noch eine Nummer zu groß oder sie wollen nicht bezahlen oder nutzen andere Tools. Wir haben da folgenden Hack dafür. Bei meiner Plattform Kajinga gibt es das Feature Smart Blocks. Und die Idee ist das folgende. Unsere User kriegen von uns fertige GPTs zum Thema schreib Werbetexte, mach E-Mail-Marketing etc. pp. Aber die haben alle natürlich auch nicht im Kontext. Das ist mein Kundenavatar, das ist meine Zielgruppe, das ist mein Produkt, das ist mein Beitext etc. Und diese Inhalte, die können die bei unserem System einmal ablegen und die sind dann nach außen einfach als Webseiten findbar. Also nicht indexierbar natürlich für Google, aber man kann diesen Link, den Link zugreifen. Und dann kannst du hingehen, kannst sagen, okay, ChatGPT, bitte lies diese Webseite hier durch, hier ist mein Beispieltext, hier ist mein Kundenavatar und so weiter und macht mir mit der Basis was weiter. So spart man sich diesen ganzen Kram und die Leute können halt bei uns jetzt einmal diese Informationen einmal ablegen. Also wie gesagt, Klassiker, Zielgruppe, Kundenavatar und so weiter. Und dann ist das mit einem Klick immer da. Das kann natürlich jeder hier auch selber machen. Letzten Endes ist es eine Webseite, auf die man Sachen packt, die man halt dann nicht Google gibt, sondern die man einfach nur als Link hat und dann einfach statt, ich schreibe, mach 20 Seiten Copy and Paste, kopiere ich einmal den Link rein und habe dann die Informationen auf der Webseite im System immer mit drin. Also das, denke ich, ist ein relativ simpler Tipp, um vielleicht diesen Custom GPT das ein bisschen zu umgehen oder anders aufzubereiten für sich selber.
Auch ein wertvoller Tipp, weil ich merke, bei diesen Custom GPTs, wenn man die anfängt, mit anderen zu teilen, da kommen Probleme. Also irgendwie ist das nicht so, ich sag mal, 100% bugfrei, so ein GPT vernünftig zu teilen, oder? Wir stellen uns hier und da zu blöde an, aber da kommt auch mal was. Aber ein sehr guter Tipp, macht durchaus Sinn, weil irgendwann, wer benutzt welches System, das muss freier sein und durch so einen Link hast du sogar den Copy and Paste Zugang nochmal ordentlich vereinfacht.
Einfach alles sammeln und gerade, was glaube ich wirklich super hilfreich ist, ist halt, wenn Leute schon Texte geschrieben haben, wie wir schreiben seit 20 Jahren Marketingtexte und wenn man das in seinem Stil haben möchte, hilft es natürlich sehr der Maschine, das irgendwie mitzugeben und das wäre eine Möglichkeit. Ich meine, die Webseite kann beliebig lang sein und da kann drauf, was man immer draufpacken möchte.
So, wir haben ja gesagt, es geht ein bisschen ins Eingemachte. Und jetzt kann man sich auch überlegen, welche Oberfläche man sich sucht, um an ein Ergebnis zu kommen oder wie man so etwas technisch integriert in sein Business. Aber es gibt ein paar Anwendungen, wo AI-Agents unglaublich hilfreich sein können. Ich möchte drei Stück nennen. Das ist einmal das Thema Datenanreicherung. Also ich habe eine Liste, wo vielleicht nur der Firmenname draufsteht und ich möchte wissen, wer ist da für mich der richtige Ansprechpartner in der Firma und was sind überhaupt die gesamten Kontaktdaten. Dann kann ich quasi sagen, okay, ich habe hier nur Quenten.com GmbH, such mir mal alles andere dazu raus. Dazu kann eine Internetsuche getriggert werden, aber dazu können natürlich auch andere Firmendatenbanken zum Datenabgleich genutzt werden oder irgendwelche Traffic-Datenbanken und so weiter. Und da gibt es dann noch die Suche von Leads, die darf man auch nicht vergessen. Auch hier, wenn man, je nachdem in welchem Bereich man unterwegs ist, hat man sehr spezielle Anforderungen, welche Leute man überhaupt kontaktieren möchte, sodass man eine Aussicht auf einen Sale überhaupt hat. Und hier gibt's zwei Tools. Eins hatte ich vorhin schon genannt, also N8N, mit denen kann man das garantiert auch machen. Also wenn man sich schon seine eigenen Agents damit baut, dann kann man hiermit auch sicher so etwas machen. Aber ich möchte noch zwei Tools aus diesem letzten Rapper erwähnen. Und das ist einmal Clay, also wie Englisch Ton, glaube ich, also clay.com. Eine Seite, die sich oder ein Projekt, was sich wie gesagt auf diesem untersten Layer damit befasst und doch schon eine super vereinfachte Oberfläche und so weiter bietet. Und ich glaube auch von dem, was die Verbreitung angeht und die Akzeptanz und deren Reputation und so weiter, scheint das etwas wirklich Gutes zu sein. Ich habe es auch schon einmal testen lassen und die haben mega viele Vorlagen und damit kommt man auch ans Ziel. Auch der Tipp, man kann kostenlos testen. Der Hinweis, wenn man dann bezahlt, ist es jetzt nicht ganz der billigste Anbieter, aber das macht auch irgendwann das ist, bei gewissen Sachen macht das nicht so viel aus. Also definitiv mal eine Empfehlung, wenn man sagt, hey, ich möchte zum Beispiel mir meinen eigenen Agent bauen zum Thema Datenanreicherung, dann kann man das damit machen. Wenn es so ein bisschen technischer geht und man möchte auch seine eigenen Systeme damit bauen. Und übrigens hier auch nochmal Thema Geschäftsideen, eines meiner Lieblingsthemen. Lasst uns hier in Deutschland nicht so blöd sein und zu lange mit der Vermarktung von Agents warten. Ich glaube, hier kommt so ein großer Schwung von neuen Unternehmern nach, die ein substanzielles Abo-Modell aufbauen können. Mit Sachen, wo eventuell nicht mal groß programmiert werden muss, sondern wo man fast so ein bisschen ja eine neue Oberfläche liefert für eine Maschine, die sowieso schon irgendwie läuft und gewisse Sachen in den Kontext packt und gewisse Datenformate einhält. Aber da ist eine Menge Luft. Also Datenanreicherung, Lead Scoring und Suche von Leads, Clay würde ich empfehlen. Und wenn man so eine richtige Connection machen will, auch mit dem eigenen CRM und solche Sachen, ein Tool, mit dem wir sehr erfolgreich gespielt haben, ist Langdoc. Also langdoc.com. Auch hiermit kann man sich Agents aussuchen. Man hat auch die Möglichkeiten, alle möglichen Sprachmodelle und so zu wählen. Jetzt muss man sich noch überlegen, ist es den Aufwand wert? Und das liegt natürlich total an deinem Business und der Frage, wie relevant sind für dich recherchierte Daten aus dem Internet? Also wir haben das relativ häufig, dass wir sagen, okay, wir probieren jetzt mal eine neue Zielgruppe aus. Wir gehen jetzt mal Hotels an. Und dann holt man sich bei apollo.io einen Zugang und hat da auch viel Handarbeit dabei. Und die Vision ist zumindest, dass man sagt, okay, man zieht sich die Grunddaten irgendwo, aber dieses schöne Aufbereiten der Daten, so dass man sich nur noch mit den Leads beschäftigt, die wirklich die höchste Erfolgschance haben, das wird enorm erleichtert und der Erfolg im Vertrieb dadurch erhöht. Also lohnte sich jetzt schon der Aufwand? Bei uns definitiv ja, deswegen investieren wir da jetzt schon. Thema GPTs.
Genau, wir haben jetzt ja diverse Male oder quasi Hacks genannt, wie man keine Custom GPTs bauen soll, aber wir empfehlen natürlich allen da draußen, sich da mal dran zu wagen und halt dann auch ein bisschen was zu investieren bei OpenAI in dem Fall und damit zu experimentieren, eigene Custom GPTs zu bauen, um eben der Maschine diesen Kontext einfach immer mitzugeben auf einen Schlag, oder?
Ich finde, das ist der schönste Einstieg, um AI noch einmal tiefer zu verstehen. Also ich finde, das ist so richtig das nächste Level. Das ist so, wenn man angefangen hat mit dem Thema Online-Marketing und dann hat man irgendwie den Clou raus, wow, so baue ich eine Webseite. Das ist eine Superpower in irgendeiner Form. Und so ein GPT bauen ist genau das Gleiche. Die Information, wo du gerade gesagt hast, die kann man mit anderen Leuten groß teilen im Internet mit so vereinfachten Sachen. Aber wenn man im Unternehmen ist und man hat einen Business-Account, dann fängt man sehr schnell an, sich diese GPTs zu bauen. Ich will noch mal einen Schritt zurück. Was ist überhaupt ein GPT? Ja, also stell dir ein GPT vor wie ein Chatfenster innerhalb eines normalen KI-Chats. Aber du hast die Möglichkeiten, ich sag mal, die erste Anfrage fest in diesem GPT zu speichern. Und du kannst auch noch weiter Dateien hochladen, sodass diese auch noch, ich sag mal, der Kontextfindung beitragen. Also anstatt, dass du dann sagst, okay, du hast total den komplexen Auftrag, wo du ganze Romane schreiben musst, um das zu lösen, dass wenn du das nächste Mal machen willst oder jemand bei dir aus dem Team, dass einfach der Kontext, um bei dem Wording zu bleiben, schon umfangreich da ist. Und diese GPTs, die kann man innerhalb von ChatGPT erstellen. Da kann man auch ChatGPTs erkunden. Haben wir auch in unserer letzten Folge empfohlen. Ja. Da auch wirklich mal gucken, ein bisschen, was die machen. Aber du merkst dann auf einmal, wie du wirst schon, auch wenn du nicht programmieren kannst, du wirst ein bisschen damit zum Programmierer eines coolen Outputs und definitiv eine große Hilfestellung. Ich leite auch gleich über den ersten und mit einer kleinen Geschichte. Wir haben unsere geliebte Content-Managerin Wiebke Oehlschläger bei uns im Team. Und ich schreibe mit Wiebke schon ewig Texte hin und her. Und bei gewissen Texten gab es immer mal so die Herausforderung, dass die Texte, wenn da dann mein Name drunter stehen sollte, mir teilweise nicht so ganz gefallen haben. Also sie unterstützt mich hier definitiv bei der Texterstellung. Und ein Teil, womit wir einen riesigen Haufen dieser Probleme gelöst haben, war, indem wir Daniel Dirks Werbetexten GPT erstellt haben. Also sprich, Videotranskripte, Texttranskripte, nicht zu alte, aber ein E-Book, was ich mal geschrieben habe, mit rein, Newsletter von mir mit rein, dass man einfach mal sagt, okay, beachte hier diesen Schreibstil bei der Wortfindung und bei der Ausgabe denk mal bitte hier in drei Formaten. Wir haben eine E-Mail, wir haben einen kurzen Landingpage-Text und wir haben einen langen Landingpage-Text. Und das reicht für uns mit der 80-20-Regel. Damit hat man schon mal das meiste erledigt. Und im Ergebnis ist es so, dass halt mein Punkt, wo ich mit dem Text nicht zufrieden bin, das ist enorm gesunken. Nicht, dass alles jetzt perfekt ist und alles immer, aber das klappt da schon sehr gut. Ja. Und das haben wir auch für unseren Marktplatz, in dem wir launchen, so einen Service-Marktplatz, auch da haben wir es gemacht für die Beschreibungen. Weil die Berater, die müssen sich ihr eigenes Profil schreiben und die sollen ihre Produktbeschreibungen schreiben. Und wir kommen halt aus einer Welt, wo manche Leute nicht schnell genug zum Punkt kommen. Als Beispiel. Also wenn es darum geht, eine Dienstleistung zu beschreiben, dann brauche ich dafür nicht 20 Adjektive und irgendwelche neu erfundenen Wörter des meinem eigenen Super-Duper-Mega-Systems, sondern wir als Betreiber haben dann da den Anspruch dran, dass die Leute erkennen sollen, was es ist. Und um das vernünftig zu machen, haben wir GPT erstellt, der die Verkäufer auf dem Marktplatz dabei unterstützt, vernünftige Texte zu erstellen. Also ganz großer Tipp, definitiv eigenen GPT erstellen.
Ich glaube, das Wichtige dabei ist, egal ob man es jetzt mit Kunden teilt oder mit Mitarbeitern teilt, der große Vorteil ist, dass man dieses Frage-Antwort-Spiel halt machen kann. Also dass man dem GPT auftragen kann, stell Rückfragen und spezifiziere die Sachen. Gerade bei den Leuten, die nicht wissen, wie man das Ding bedient und halt den Prompt geben, schreibt mir einen Werbetext zum Thema so und so und that's it. Durch dieses Hin- und Herfragen alleine dadurch denke ich oder weiß ich, dass man viel, viel bessere Ergebnisse bekommt. Also ich habe zum einen das, ich gebe die Struktur vor, wie die Leute sich durch das Material durcharbeiten und ich kann natürlich Kontext geben, vielleicht auch nochmal klarer zu sagen, ich lade einfach Inhalte, die ich schon habe, in dem Fall direkt mit rein. Also in deinem Fall deine ganzen großartigen und brillanten Texte der letzten 20 Jahre.
So weit bin ich nicht zurückgegangen, weil sie großartig und brillant sein sollen. Genau,
das wäre, glaube ich, bisschen dann eher ein bisschen peinlich, wenn man die alten Texte nochmal sich anguckt. Aber egal, also wir laden Kontext rein. Und vielleicht zum Abschluss noch einen Schritt weiter, was man dann auch machen kann. Wir nennen das bei uns Workflows, dass ich, wenn ich von diesen Custom GPTs habe, dass ich mehrere hintereinander durch so ein Master GPT quasi steuern kann und sagen kann, übergib die Ergebnisse. Also als Beispiel, wir haben den Custom GPT Kundenavatar erstellen. Als Startpunkt kennen wir alle, wer ist meine Zielgruppe. Und jetzt kann ich den nehmen und kann dann sagen, das Ergebnis gibt bitte dem GPT Zielgruppe definieren. Das Ergebnis gibt bitte dem GPT Werbetexte erstellen. Das gibt bitte dem GPT E-Mail-Kampagne erstellen, Landingpage und so weiter und so fort. Und dadurch entstehen dann wirklich komplette Workflows am Ende. Und das, was Jahre gebraucht hat, früher komplettes Produkt im Prinzip zu erstellen oder komplette Kampagne zu erstellen, ist eigentlich in Textform in einer halben Stunde da, wenn man sich durch die Schritte entsprechend durchhangelt und eben auch auf einem sehr hohen Niveau. Also das, denke ich, ist dann nochmal so die nächste größere Stufe.
Die Workflows findet man, glaube ich, indem man auf sein Profil-Icon klickt und dort ist die Funktion mit den Workflows, richtig? Die ist irgendwie in der Seite. Ja.
Also Workflow ist unser internes Branding. Ich weiß gar nicht, wie es bei ChatGPT heißt. Die Grundidee ist einfach nur, in dem Moment, wo ich kann dem GPT einfach sagen, übergib das Ergebnis an den nächsten GPT. Also das kann man einfach direkt anlegen.
Okay, cool. Ja.
Wichtig ist eben nur, dass der Kontext da erhalten bleibt und dass ich dann eben, wenn ich ins Werbetexten gehe, die Infos zu Kundenavatar, Produkt und so weiter schon habe, was wieder die Ergebnisse erhöht. Das ist ja hier unsere Hauptprämisse. Kontext, Kontext, Kontext.
In diesem Sinne, wir sind durch mit der Folge. Like, kommentiere und sei beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir freuen uns auf dich.
Ciao, ciao.